Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 124 vom 27.02.2026. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler für euch am Mikrofon.
Sowie aus der Redaktion Katrin Riedel. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr euch fragt, was für ein geheimnisvolles Knacken hier manchmal im Hintergrund zu hören ist.
Es ist Teil unserer neuen Rubrik, das Störgeräusch der Woche.
Genau, bitte meldet euch, wenn ihr wisst, was es ist.
Oh, machen wir das? Machen wir das Geräusch der Woche und die Leute... Oh, ja, toll. Genau. Ja,
toll. Wir könnten auch jede Woche irgend so vorspielen aus einem neuen Album und die Leute dann raten lassen, wer hier zu hören ist.
Irgendeinen lustigen Grunz.
Das wäre witzig.
Das könnt ihr machen.
Der Grunz der Woche.
Aber bis dahin, lass uns das Störgeräusch der Woche zelebrieren. Also, wenn ihr es hört, wenn ihr es erkennt, wenn ihr eine Idee habt, sagt Bescheid. Wir haben selber ein bisschen gebraucht, bis wir darauf kamen, können aber auch nichts dagegen tun.
Ja.
Nächstes Mal die Auflösung. So, ansonsten haben wir für euch natürlich wieder das Album der Woche, die wichtigsten Metal-Ereignisse der Welt und erneut ein Gesprächsgast. Wir haben eigentlich gesagt, jetzt wo wir wöchentlich sind, wollen wir gar nicht mehr wöchentlich unbedingt jemanden hier für euch haben. Jetzt ergibt sich es aber so, dass die Leute anklopfen und unbedingt in unseren Podcast sprechen wollen. Wir so, ja, komm bei.
Na gut. Ja, also diesmal der frühere Sodom-Gitarrist Andy Brings, der uns über das Re-Release von Get What You Deserve aufklärt. Und unter diesem Motto findet auch diese Podcast-Episode statt, Get What You Deserve.
Back in Black, das Metal-Update.
Da starten wir mit kuriosen Nachrichten aus der Film- bzw. TV-Branche. Und zwar den Schauspieler William Shatner kennen ja viele Leute vermutlich am besten als Captain James T. Kirk, Befehlshaber des Raumschiffs Enterprise aus der Serie Star Trek. Der Gute ist mittlerweile sage und schreibe 94 Jahre alt.
Das kann nicht sein.
Ja, und hat sich jetzt gedacht, es sei doch mal an der Zeit, ein Heavy-Metal-Album aufzunehmen. Was zum Gorn? Ach, habe ich da viel vorbereitet.
Wow.
Yeah, Tracky. Trackies wissen Bescheid. Ja, angeblich hat der Schauspieler, der zuvor schon öfter als Musiker von sich reden machte, mit 35 Metal-Ikonen zusammengearbeitet. Er verspricht in seiner Presseerklärung donnernde Gitarren, ehrliche Intensität und Chaos mit einem Ziel. Und auf dem Album covert er offenbar Szene-Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest. Er will aber auch einige Eigenkompositionen vorliegen, die, Zitat, im selben kosmischen Feuer geschmiedet wurden.
Oh,
Zitat Ende.
Er kommt nicht raus aus dem Weltraum.
Ja, wer tut das schon? Grundsätzlich will er in seinem Alter, nochmal, er ist 94, nicht etwa auf die Bremse treten, sondern voll durchstarten und vor allem die Lautstärke aufdrehen. Und den Schlusssatz seiner Erklärung finde ich auch ganz großartig. Ich zitiere: Wir werden mutig dort headbangen, wo niemand zuvor geheadbangt hat.
Ach, herrlich.
Mann, also ich bin super gespannt, was das wird. Hab gleich mal ein Interview mit dem Guten angefragt. Wäre schon ein bisschen witzig, wenn das klappen würde. Ich habe mir auch mal diese Iron Man-Version angehört, die Shatner 2011 in Zusammenarbeit mit Zakk Wylde sogar veröffentlicht hat. Ja, ich würde auch sagen, pun intended, da ist noch etwas Luft nach oben. Aber es ist ja auch ein bisschen Zeit.
Ruderalarm.
Ja, es ist ja ein bisschen Zeit seitdem vergangen. Offenbar war Shatner übrigens auch schon mal auf einem Album von Michael Schenker zu hören. Und zwar 2011 auf Temple of Rock als Erzählerstimme im Intro.
Okay, das als Erzählerstimme, das kann er. Wenn ich mich an seine Musik richtig erinnere, er hat irgendwie, glaube ich, auch David Bowie früher mal gecovert.
Ja, ganzes Album
Ground
voll.
Ground Control to Major Tom.
Ja.
Das war alles eher krude. Also das war alles so mehr so spoken word in einem gewissen Rhythmus und dazu so Musik im Hintergrund, die ein bisschen unabhängig von seinem spoken word ist. Das war alles schon, ich weiß nicht, wie ernst er das damals genommen hat. Ich glaube ja, dass er ein sehr augenzwinkernder Typ ist und weiß, dass das alles nicht klassisch gut, sondern eher so
witzig gut,
augenzwinkern.
Ist halt ein Typ, der Typ, ne?
Auf jeden Fall. Und der älteste Metal-Musiker der Welt damit vielleicht. Der älteste Lebende zumindest. Ich erinnere mich auch an Schauspielerkollegen Christopher Lee.
Ach ja, unvergessen mit Manowar und so, ne?
Mhm.
Toll.
Und mit Rhapsody und eigene Alben, Weihnachtsmetal-Alben. Der war auch so in dem Alter, grob schätze ich. Der war zumindest Der hat ganz gut Alter gesammelt, auf jeden Fall.
Das ist echt krass. 94 finde ich wirklich respektabel. Ich glaube, wenn ich 94 werden sollte, was ich eigentlich gar nicht hoffen möchte eigentlich, dann würde ich mich, glaube ich, nur noch in so einem Ohrensessel irgendwie hinsetzen und vielleicht nochmal irgendwie so ein Major Tom auflegen oder so, ne? Also, aber nicht mehr da irgendwie selber hinterm Mikro stehen.
Von früher erzählen, wie man damals William Shatner interviewt hat.
Wer ist das? Ja, natürlich hoffe ich, dass Leute wie zum Beispiel Rob Halford das im Alter von 94 immer noch machen. Ne? Also so ist es jetzt nicht.
Auf jeden Fall. Und ich gehe neugierig ran, wie man es als Raumflotten-Kadette tun sollte.
So. Padawan können wir ja nicht sagen. Das ist ja die falsche
Serie.
Das sind die anderen. Ja, mal gucken, ob von denen auch mal jemand auf die Idee kommt. So ein Yoda-Metal-Album?
Ach du Scheiße. Disney bitte weghören.
Ja, da geht was. Andere alte Leute machen dann auch weiter, obwohl sie das Gegenteil behauptet haben, ne?
Genau, die Rush Reunion Tour ist ja für USA und Kanada und Mexiko längst angekündigt. Jetzt kommen Geddy Lee, Gitarrist Alex Lifeson und die deutsche Schlagzeugerin Annika Nillis, die den verstorbenen Neil Peart ersetzt, auch nach Deutschland.
Mega. Richtig geil.
Für 5 Konzerte, wenn ich mir das richtig memoriert habe. Genau, 5 sind es. Und das ist das erste Mal seit 2013, dass sie überhaupt wieder in Europa sind. Sie proben 40 Songs, um jeden Abend auch ein bisschen was anderes wohl spielen zu können und ein bisschen einen Fluss drin zu haben. Geddy Lee kommentiert, sowohl Alex als auch ich genießen die Stunden unserer Probenzeit, die wir mit Annika und auch Lauren, das ist die begleitende Keyboarderin Lauren Gold, verbringen. Dabei lernen wir ungefähr 40 Songs, wodurch wir dazu in der Lage sind, die Konzerte im Fluss zu halten und einige unterschiedliche Lieder an verschiedenen Abenden zu spielen. Es wird eine große Neil Peart Gedächtnisfeier. Er wird nicht ersetzt, es wird ihm gedacht und es wird sein Erbe weitergetragen. Auch die Hinterbliebenen melden sich, nämlich Neil Peart's Witwe Carrie Nuttall Peart sowie die Tochter Olivia Peart, die geben zu Protokoll. Wir freuen uns darauf, die 50-Something-Tour zu unterstützen, die eine Band zelebriert, deren Musik Generationen von Fans schätzen und eben Neils außergewöhnliches Vermächtnis als Schlagzeuger und Texter ehren. Neils musikalisches Können war bemerkenswert. Er schuf komplexe und kraftvolle Kompositionen, die erweiterten, was der Rhythmus selbst nicht ausdrücken konnte. Sowohl als Trommler als auch als Lyriker war er unersetzlich. Seine Kunstfertigkeit ist unnachahmlich und unerreicht, was die Tiefe und Vorstellungskraft angeht, die er in die Texte einbrachte, welche so viele Menschen inspirierten und bewegten.
Oh, ist das schön. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben beim Formulieren.
Weiter bewegt darf sich im Februar und März 2027. Das erste Deutschlandkonzert findet statt in Berlin in der Uber Arena am 21.02. Weiter geht's nach München, Köln, Hamburg und Stuttgart. Die Kollegen vom Deutschen Rolling Stone präsentieren die Tour, wenn ich recht informiert bin. Und Metal Hammer wird mit Sicherheit auch interessiert reinschnuppern in die großen Hallen.
Super spannend. Also ich habe Rush ehrlich gesagt noch nie live gesehen und würde diese Bildungslücke wirklich gerne schließen. Wie schön, dass das möglich ist und wie toll, dass sie mit Annika Nillis und ja auch dann der Keyboarderin quasi 2 Damen ins Live-Line-Up befördert haben. Annika Nillis, deutsche Schlagzeugerin, ist natürlich großartig jetzt auch für uns. Muss man auch sagen, schon sehr besonders. Wir bemühen uns übrigens auch
seit... Für uns als Nation.
Naja, also das ist ja jetzt auch, wie soll man das sagen? Ich freue mich da schon drüber, muss ich sagen. Wir versuchen auch seit Monaten ein Interview mit ihr zu ergattern. Das gestaltet sich so ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob sie nicht es schafft zeitlich oder ob sie nicht darf oder ich weiß es nicht. Wir bleiben in dem Fall dran und hoffen, da irgendwann noch Erfolg vermelden zu können.
Ja, mal gucken, ob William Shatner oder sie zuerst zucken.
Also ich sag mal so, vom Promoteam von William Shatner habe ich schon eine Rückmeldung erhalten.
Geil.
Also schon auch bemerkenswert, dass William Shatner im Alter von 94 doch irgendwie besser erreichbar ist als eine deutsche Schlagzeugerin. Schon lustig. Also für den deutschen Metal Hammer, muss man jetzt auch nochmal dazu sagen. Lustig.
Ja, wahrscheinlich duckte sich vor zu vielen Anfragen weg.
Ja, dann kann man aber auch absagen.
Das wäre okay.
Ja. Hast du eigentlich Rush schon mal gesehen, apropos?
Nein. Ha. Nein, tatsächlich nicht. 2013 war ich noch nicht reif genug dafür.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Da braucht man ja auch erstmal Zugang dazu. Man hat ja nicht als junger Mensch, wenn man anfängt Metal zu hören, hat man ja nicht zu jeder Band sofort Zugang. Das muss wirklich reifen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon reif genug dafür bin, aber ich würde es einfach gerne mal sehen, um mir eine Vorstellung zu machen.
Exakt so gehe ich da auch ran.
Ja. Dann dürfen wir noch Flemming C. Lund von Volbeat gratulieren, der 50-jährige Däne, der seit 2023 als Live-Mitglied der Arena-Headliner mitmischt, ist nach ausführlichen Tourneen sowie dem ja auch gemeinsam eingespielten Album God of Angels Trust nun auch offiziell zum Lead-Gitarristen von Volbeat befördert worden.
Sauber.
Und damit ist er bei Volbeat also der feste Nachfolger von Rob Caggiano, der ja im Jahr 2023 seinen Hut genommen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit.
Ja, cool und fair und schön, dass er nach einer erfolgreichen Tour und erfolgreicher Zusammenarbeit tatsächlich auch es zurückbekommt und festes Bandmitglied sich nennen darf.
Ja, ist schon immer schöner, als so Hired Gun zu bleiben, glaube ich.
Und dann sprechen wir jedes Mal wieder über Iron Maiden und jedes Natürlich. Mal wieder über eine Doku. Letztes Mal haben wir über die Judas Priest Doku, die wir auf der Berlinale gesehen haben, in der Weltpremiere gesprochen. Jetzt die Iron Maiden Doku. Lange, lange, lange angekündigt. Ich muss gerade mal gucken, seit wann. Der Artikel, der ursprüngliche, ist vom 14. März 2025. Ein Jahr später gibt es jetzt weitere Details. Ich hole euch noch mal kurz dazu ab. Vor einem Jahr wurde angekündigt, zum 50. Geburtstag von Iron Maiden kommt eine große, große Dokumentation in Zusammenarbeit mit Universal Pictures. Darin zu sehen, neue Aufnahmen, alte Aufnahmen, das letzte Interview mit Paul Di'Anno, andere Ikonen, die sich über Iron Maiden äußern, wie Javier Bardem, Lars Ulrich und Gene Simmons, Archivaufnahmen und neue Animationen und. Dann war nichts mehr davon zu hören. Das 50. Jubiläum ging so dahin.
Und wir haben gefeiert. Ende.
Wir haben es gefeiert mit der großen Titelgeschichte und im Rahmen der Titelgeschichte. Ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe recherchiert und herausgefunden, wer der Regisseur dieses Films ist, von dem es einfach nichts mehr zu hören gab. Es wurde angekündigt und dann totgeschwiegen. Der Regisseur so, ja, bin dran, gibt aber noch kein Startdatum, wir melden uns wenn. Und das ist dann einfach nicht passiert. Wir haben dann trotzdem 50 Jahre Iron Maiden gefeiert mit der großen Titelgeschichte und schönen Interviews und anlässlich der Veröffentlichung des Fotobuchs. Nun ist das offizielle Jubiläumsjahr eigentlich vorbei, aber weitergefeiert wird immer noch. Letzte Woche haben wir verkündet, das Iron Maiden Festival at Fest findet im Vereinigten Königreich statt.
In Knapworth.
Und ja, nun also die Dokumentation, die jetzt einen Namen hat. Iron Maiden haben das über ihre Social Media Kanäle bekannt gegeben mit einer kleinen Animation und dem Filmplakat und ein paar Stills und Bildern aus dem Archiv. Die Dokumentation wird heißen Iron Maiden Burning Ambition.
Sie Was? Wird, okay.
Ja, ich finde den Titel jetzt auch nicht super geil, Maiden nicht. Irgendwie so ein Aces High oder sowas in der Richtung wäre vielleicht stärker gewesen als
Name. Ja, oder Living in the Golden Years, also die Überschrift deiner Story hat es halt schon getroffen.
Ja, danke. Ne? Aber hat nicht jeder so weit gedacht. Ja, Burning Ambition, nicht der geilste Titel der Welt, aber
bestimmt gibt es eine Erklärung.
Gibt bestimmt noch Hintergründe. Vielleicht
traf ich auch was
gerade nicht auf die Hintergründe. Ja. Sollte das der Fall sein, schreibt uns in die Kommentare und als E-Mail.
Wahrscheinlich haben sie noch eine Hot Sauce dabei oder sowas.
Das hoffe ich doch.
Ne?
Wann kommt das Teil in die Kinos? Am 7. Mai soll es soweit sein. Tickets soll es ab 18. März geben und es soll auch deutsche Termine für diesen Film geben. Vertrieben oder ich weiß nicht genau, ich kenne mich im Filmbereich nicht so aus, Filmvertrieb, Verleih, whatever, ist Trafalgar. Das ist diese Firma, die schon diverse Metal- und Rock-Dokus ins Kino bringt und das dann immer an einem Tag, oft weltweit an diesem Tag als Special Event und ich schätze mal, so wird das da auch wieder sein.
Das ist ja auch sinnvoll vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, die Erfahrung zeigt, dass natürlich die Metal-Szene, obwohl sie manchmal groß wirkt, halt immer noch recht klein und spitz ist und einfach so viele Leute dann halt jetzt auf Wochen verteilt nicht ins Kino gehen, um sich Metal-Filme anzusehen. Von dem her ist es schon sinnvoll, das quasi konzentriert auf einen Tag zu legen. Dann kann man auch wirklich so eine weltweite Party draus machen. Das ist irgendwie ganz schön.
Event. Dann reden alle drüber und alle sehen es gleichzeitig.
Genau.
Müssen es gleichzeitig sehen.
Ja, und so schön international, die Community hält zusammen, Metal im Kino von, was weiß ich, also auf allen Kanälen dann Iron Maiden, das ist irgendwie schön und da kann man, glaube ich, mehr draus machen, als wenn jetzt jede Woche in 3 Wochen irgendwie nur eine Handvoll Leute da ins Kino stolpern.
Ja, das sieht noch traurig aus. lieber ein schönes Event. Bin gespannt, freue mich drauf. Das wird bestimmt, also gerade jetzt nach der sehr starken Priest-Doku, ist die Messlatte auch weit oben natürlich.
Sehr.
Die war von Sam Dunn, der weiß, wie man Rock- und Metal-Dokus macht. Der Regisseur der Iron Maiden-Doku, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, war jetzt im Rock-Metal-Doku-Game jetzt noch nicht so drin, aber trotzdem natürlich hat er auch schon eine History, hat schon Dinge getan. Mal sehen, wird bestimmt gut. Also Iron Maiden gucken hier immer auf Qualität.
Ja.
Da kommt ja nichts Schlechtes.
Ja, und ich habe hier den Namen des Regisseurs gerade noch rausgefunden. Directed by Malcolm Vanville und produced by Dominic Freeman.
Na dann. Na dann, mal gucken, was die so können. Und bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit neuen Alben-Releases.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, beim Album der Episode liegt diesmal eine kleine Besonderheit vor. Und zwar steht der Künstler seit einigen Jahren, zumindest für uns, nicht mehr zu Interviews zur Verfügung, weil er das offenbar nicht mehr als nötig ansieht.
Es ist Rob Flynn.
Nein, natürlich nicht. Das ist ein anderer Rob. Ja, natürlich entkommt er dadurch aber nicht der kritischen Betrachtung seiner Werke. Und da wollen wir natürlich auch ein Wörtchen mitreden. Die Rede ist vom anderen Rob, nämlich von Rob Zombie, dem Zahnweh-Rob, der aktuell mit seinem neuen Album The Great Satan aufwartet. Ja, richtig gehört. Der große Satan. Wer ist Rob Zombie? Da wird es schon kompliziert, denn es gibt sowohl die Band Rob Zombie als auch den federführenden Künstler Rob Zombie, bürgerlich Robert Bartley Cummings, geboren 1965. Neben der Musik treibt sich der US-Amerikaner auch als Regisseur im Filmgeschäft herum. Seine Spielfelder sind in beiden Welten so Horror und Science-Fiction. Als Musiker war Rob Zombie Mitbegründer der Heavy-Metal-Band White Zombie, die zwischen 1987 und 1995 4 Studioalben sowie einige Remixe auf den Markt gebracht hat. 1998 löste sich die Gruppe auf und Rob Zombie begann dann unter eigenem Namen eine Solo-Karriere, deren erstes Werk auf den Namen Hellbilly Deluxe hört und ja auch gleich 1998 veröffentlicht wurde. Musikalisch bewegen wir uns hier eher so im Schnittfeld von Industrial Metal, Shock Rock, Einflüsse von Groove, Alternative und Nu Metal sowie auch Hard Rock. Bei The Great Satan handelt es sich jetzt um das mittlerweile 8. Studioalbum unter dem Banner Rob Zombie. Im Vorfeld kehrte Originalgitarrist Mike Riggs 2023 zurück in die Band. 2024 folgte Urbassist Rob Blasco Nicholson. Wir haben es hier also mit einer Art kleiner Rob Zombie Reunion zu tun.
Ja, und was machen Rob Zombie damit? Sie machen, was sie immer machen. Also The Great Satan ist ein typisches Rob Zombie Album im besten und schlechtesten Sinne, je nachdem, wie man dazu steht und wie man das haben mag und mag. Der Opener FTW 84, Fuck the World, 1984 also, ist eingängig und stumpf, ganz schön, die skandierten Zeilen Fuck the World, Fuck it all, this is 1984.
Ah, jetzt weiß ich, warum schöne ich einen Peaches Ohrwurm habe.
Warum hast du einen Peaches Ohrwurm?
Wegen Fuck the Pain Away, vielleicht deswegen.
Ach, weil Rob Zombie auch Fuck
wahrscheinlich
sagt. Manchmal macht das Hirn lustige Verrenkungen
und
verknüpft komische Dinge. Mich hat das ein bisschen an Ministry tatsächlich erinnert, weil es da auch so ein bisschen, naja, so eine politische Konnotation schon hat, eben durch den stumpfen Industrial auch recht ähnlich klingt. Gleichzeitig aber natürlich so einen Rob Zombie-typischen 80er-Grusel-Synthie-Sound mit sich trägt. Tarantula hat dann noch Technoides Sounds und ein schön rollendes Schlagzeug, treibt ganz gut an. Die Strophen sind hier arg repetitiv und so simpel, dass es schon nervt, während der Refrain mit so einer tänzenden Melodie und einem All Hail Tarantula Ausruf durchaus Spaß macht. Heathen Days ist wiederum der Refrain so stumpf, dass er nervt. Das ist irgendwie so, ja, er hat dann so ein Element und rollt das aus und rollt weiter und rollt weiter und wiederholt das einfach immer wieder. Das ist natürlich Teil dieses Industrial Schleppens, verstehe ich schon. Macht mir selber halt nicht durchgehend Freude. Wohingegen I'm a Rock'n'Roller zu Beginn tatsächlich auch an seinen Superhit Regular erinnert, schöne, breitbeinig, rockige Ausbrüche hat und auch der letzte Song auf dem Album Revolution Motherfuckers, der natürlich irgendwie auf Fuck the World 1984 zurückblickt, in dem ähnlichen Fahrwasser wie I'm a Rock'n'Roller schwimmt, stampfende Strophen, klingt im Refrain auch groß und mächtig und als wolle man mit einer mitpumpenden Faust was kaputt hauen, am liebsten das Scheißsystem, aber es verpufft nach hinten raus auch so ein bisschen, anstatt nochmal aufzudrehen. Aber trotzdem guter Abschluss, guter Song mit revolutionärer Attitüde.
Ja, Faust!
Sir Lord Acid Wolfman greift so ein Seefahrer-Piratenthema auf mit viel Yo-Ho-Ho und stilistisch gar nicht so viel anders, aber doch irgendwie lebendiger, natürlicher, schöner Ausbruch aus dem Industrial Trot und mehr Fokus auf Melodie und Aufbau und einzigartiger Atmosphäre. Out of Sight fällt auch so ein bisschen raus, wegen so einer lustigen Banjo- und Hillbilly-Gitarre und einer Gruselorgel. Das sticht ein bisschen raus, bleibt so ein bisschen hängen. Und The Devil Man, ein Song der Kollegen Frank Thesis in seinem Review im Heft an Alice Coopers Feed My Frankenstein erinnert hat, kann ich nachvollziehen. Bisschen stumpfer natürlich erneut, aber trotzdem kraftvoll und episch rockend und macht durchaus Laune. Also durchaus, das Album unterhält. Es unterhält so auf eine Art und Weise wie so ein absichtlich schlechter B-Movie-Horrorfilm mit erkennbaren Plastikprothesen und augenzwinkernden Schlachtfesten. Dafür ist es aber auf Strecke nicht durchgehend witzig und unterhaltsam genug. Ich bin grundsätzlich nicht der Überfan von Rob Zombie und auch von dem Genre. Ich weiß seine Lebensleistung zu schätzen und seinen künstlerischen Einfluss anzuerkennen und nehme das Album als durchaus okay war. Früher war das mal modern und disruptiv, was er gemacht hat. Heute ist es veraltet, aber halt noch nicht ganz retro.
Oh.
So stehe ich dazu. Es ist völlig okay. Es ist nicht schlecht, aber es ist mir zu stumpf.
Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. FTW84 und auch Tarantula gelingen dem Zombie-Rob da recht schwungvolle Einsteiger, finde ich. Also angenehm angepisst und energetisch. Dazu einige Einsprecher und Störgeräusche. Stücke wie I'm a Rock'n'Roller oder auch Revolution Motherfuckers sind so in diesem lasziv verzerrten Manson-Stampf-Stil gehalten. Deutlich zackiger geht Heathen Days zu Werke. Das schiebt richtig schön voran und ist zumindest in meinen Ohren einer der schmissigsten Songs der Platte. Du hattest das, glaube ich, als repetitiv bezeichnet. Mhm. Ja, so unterschiedlich kann man das wahrnehmen. Grundsätzlich merke ich allerdings auch mal wieder, dass Industrial einfach nicht mein Genre ist. Also dieses ganze Klimpern und Scheppern und Piepen und so weiter muss man schon irgendwie mögen, damit es einen nicht stört. The Great Satan macht auf mich insgesamt einen etwas zerfahrenen Eindruck, was auch an diesen vielen kurzen Stücken liegt, diesen vielen Kulissen, Samplern sowie auch diesen eingeschobenen Intermezzi. Also Rob Zombie stopft da eine ganze Menge Ideen und Sounds in ein Album, dem am Ende so ein bisschen der rote Faden zu fehlen scheint. Dennoch packen einen einige Stücke, beispielsweise Punks and Demons, in dem dann auch endlich der titelgebende Satan auftaucht. Also irgendwie irre und irgendwie wild, manchmal fast sowas wie hittig, aber irgendwie auch ganz schön quatschig. Wobei ich das Intermezzo Welcome to the Electric Age nicht unterschlagen will, das ja mit einer aktuellen gesellschaftskritischen Note aufwartet. Also du hattest es ja auch schon erwähnt. Es gibt hier auch so durchaus politische Ansätze. Tiefer in die Thematik einarbeiten konnte ich mich leider nicht. Dazu gab es ja keinen Anlass. Der Künstler gibt ja keine Interviews. Kleiner Seitenhieb an dieser Stelle nochmal. Aber man hätte schon gerne gelesen oder gefragt, was genau jetzt da der Hintergrund eigentlich ist.
So muss man es sich selbst erschließen. Ich hätte ihn auch gerne gelobt für den coolen Albumtitel. The Great Satan ist ein super Titel und gerade wenn man sich anguckt, wie die letzten drei Alben hießen, muss man sich umso mehr freuen, dass er auf so einen coolen, knackigen, schön auf dem T-Shirt oder auch auf dem Albumcover zu printenden Titel gekommen ist. Die letzten drei Alben hießen nämlich 2013 Venomous Red Regeneration Vendor, okay, 2016 The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser,
wow,
und 2021 The Lunar Injection Cool Aid Eclipse Conspiracy.
Ja gut, da hätte ich auch keine Interviews geben wollen. Was ist denn das? Bei The Great Satan ist zumindest irgendwie die Kernaussage
das
klar.
Das knackt, das knallt.
Ja, knackt gut. Grüße an Herrn Lubowski.
Ihr findet natürlich Klangbeispiele in unserer Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Und wir freuen uns trotzdem immer, wenn Bands Interviews geben. Sonst könnten wir ja die folgende Rubrik auch nicht bestücken.
Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
In dieser Episode haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar veröffentlichen die Podthrasher Sodom heute ihre Neuauflage von Get What You Deserve, dem zweiten Studioalbum mit Gitarrist Andy Brinks, veröffentlicht im Jahr 1994. Tapping the Wayne ging dem bereits voran. In unserem Printmagazin findet ihr ein schickes Artwork-Poster von Get What You Deserve. Und hier im Podcast bietet euch das Label nun eine Vinyl sowie eine CD der Neuauflage zur Verlosung an. Wer das Paket gewinnen will, schickt bitte bis Donnerstag, den 5. März 2026 um 18 Uhr eine Mail an redaktion@metalhammer.de und erklärt mal ganz kurz, was euch mit diesem Album verbindet. Betreff darf gerne sein Sodom. Der Rechtsweg ist dabei wie üblich ausgeschlossen. Und wir dachten uns, wir lassen Andy Brinks einfach selbst fix einen kleinen Shoutout dazu schicken. Daraus wurde dann aber doch mehr als gedacht. Und zwar durften wir ihm dann einige Fragen unterbreiten, die er in wirklich überraschender Ausführlichkeit beantwortet hat. Also man merkt hier wirklich, wie sehr Andy für dieses Projekt brennt, was ich ausgesprochen toll finde. Hört selbst.
Andy. Nach dem Re-Release von Tapping the Vein erhält nun auch das Folgewerk Get What You Deserve inklusive der Aber Bitte mit Sahne-EP eine Wiederveröffentlichung. Warum war bzw. ist es dir ein Anliegen, die Sodom-Platten mit deiner Beteiligung in den neuen Versionen herauszubringen? Tapping the Vein sollte zum ersten Mal 2012 zum 20-jährigen Jubiläum schon erscheinen, aber da lagen die Rechte noch bei SPV und die haben das irgendwie nicht gesehen. Für die gehörte Tapping the Vein nicht zu Classic Sodom. Riesendenkfehler. Waren wir damals schon ganz fest von überzeugt, dann hat die BMG den ganzen Sodom-Katalog inklusive Tapping the Vein und meiner kompletten Ära gekauft und die haben das sehr wohl gesehen und dann haben wir angefangen 2021 über Tapping the Vein zu sprechen, zum 30-jährigen Jubiläum dann. Das hat dann aber nicht geklappt, das hat sich geschäftlich hingezogen mit vertraglichen Verhandlungen und einem Jahr absoluter Funkstille und dann habe ich einfach mal wieder eine Mail an alle beteiligten Parteien geschrieben und so kam das ins Rollen, weil ich wusste von Anfang an, dass das Ding Potenzial hat, durch die Decke zu gehen. Denn Tapping the Vein war noch nie wieder veröffentlicht worden, meine ganze Ära überhaupt noch nicht beleuchtet worden. Sodom haben nie viel aus meiner Zeit live gespielt und ich habe immer von den Fans gehört, dass sie das total schade finden. Ich natürlich auch. Und dann ist Tapping the Vein, um es mal abzukürzen, durch die Decke gegangen. Wir haben den Chartanstieg von 0 auf 3 geschafft, zu dem Zeitpunkt, also 2024, dann mit 32 Jahre altem Krach, der den Menschen sehr, sehr viel bedeutet. Nur an Linkin Park und den Toten Hosen sind wir nicht vorbeigekommen. Und ich konnte halt damals schon sehr viel Material beisteuern. Ich habe ja nie was weggeschmissen aus meiner Karriere. Aus der Zeit schon gleich gar nicht. Also ich habe wirklich noch jeden Zettel, den Chris Witchhunter mir mal geschrieben hat, den Weg zu sich damals nach Essen und Restaurantquittungen und Roominglists. Und so konnten wir das erste Package machen. Und mir ist es ein Riesenanliegen, weil das ist natürlich mein erstes Album. Mit Sodom ging es für mich los. Es war, glaube ich, das 6. Sodom-Album, aber mein erstes Album, was ich jemals gemacht habe. Und genauso ist es mit Get What You Deserve. Die liegt uns fast, Tom und mir, noch mehr am Herzen. Es ist Toms absolutes Lieblingsalbum von Sodom. Ich kann es verstehen. Die ist umstritten, aber auch heiß geliebt. Und sollte unserer Meinung nach genauso viel Liebe, wenn nicht noch mehr Liebe erfahren als Tapping the Vein. Mir kommt es dabei darauf an, dass man ein komplettes Bild zeichnet. Also ich bin ja ein riesen Kiss-Fan und ich freue mich, wenn da was erscheint, das ich so noch nicht gehört oder gewusst habe oder noch nie in Händen gehalten habe. Bilder, Informationen, Interviews mit Leuten, die an den Alben mitgearbeitet haben. Und so versuche ich das auf meine Sodom-Arbeit zu übertragen, dass man da das Gefühl hat, okay, hier wird nichts zurückgehalten, hier wird wirklich mit der Band im Boot explizit daran gearbeitet, die bestmöglichen Packages für die Fans zu schnüren. Und ich kann beim Grab meines Vaters beschwören, dass das unser Ziel ist. Das Bestmögliche für die Fans zu machen, woran wir selber Spaß haben, aber das, weil man es ja nur einmal macht, also wir werden ja in 20 Jahren wahrscheinlich nicht nochmal eine Tapping the Vein oder Get What You Deserve Box machen, dass das jetzt so allumfassend und so gut und so wertig und so schön wie möglich ist. Das ist da mein Anliegen. Und natürlich mache ich damit. Ich bin ja seit über 30 Jahren nicht mehr in der Band, hätte vielleicht objektiv gesehen allen Grund zu sagen, pff, macht doch euren Scheiß ohne mich. Aber das stimmt natürlich nicht. Und ich habe ein sehr großes Interesse daran, dass das vernünftig gemacht wird. Und da arbeite ich ganz eng mit Tom zusammen, im ganz engen Austausch. Teilweise sitzen wir wirklich zusammen, scannen tagelang irgendwelche alten Zeitungsausschnitte und Fotos und freuen uns, dass das gewürdigt wird. So, Frage 2. Du hast die Platte remastered und neu abgemischt, wobei du sie auf das absolute Maximum reduzieren wolltest. Wie dürfen wir uns diesen Prozess vorstellen? Wie genau bist du dabei vorgegangen? Was war dein konkretes Ziel für das Ergebnis? Beziehungsweise warum klingt das Remaster so, wie es nun klingt? Muss ich ein bisschen korrigieren? Remastered habe ich die Alben nicht, aber ich habe sowohl Tapping the Vein als auch Get What You Deserve und Aber bitte mit Sahne neu gemischt. Aufs Maximum reduzieren klingt dabei gut. Ist ein gutes Zitat von mir. Ich wollte die Alben nicht modernisieren oder besser machen oder ersetzen. Im Gegenteil, ich wollte Sekundärliteratur liefern. Aus meiner Sicht, aus Bands Sicht, wie es sich für meine Begriffe damals angefühlt hat, in der Band zu sein, uns zu hören, uns zu fühlen, uns zu erleben. Und was ich mittlerweile sehr, sehr gut finde, generell bei Musik, ist, dass es so echt klingt wie irgend möglich. Deswegen habe ich auf die Drums keine Samples gelegt. Ich habe nichts gerade gezogen, war bei Get What You Deserve auch nicht nötig. Ich habe die Gitarre nicht gereampt. Das ist alles so, wie es damals passiert ist. Natürlich mischt man und bearbeitet es, aber keine Samples auf die Snare zum Beispiel. Also wenn da nicht jeder Snare-Schlag gleich laut ist, dann liegt das daran, dass wenn ein Schlagzeuger Schlagzeug spielt, nicht immer jeder Snare-Schlag gleich laut ist. Und damit kann ich mittlerweile besser umgehen als diese ganzen modernen Gadgets, die die Bands austauschbar klingen lassen und unnatürlich und kalt und unorganisch. Vielleicht ist es das, was heute gefragt ist. Das sind vielleicht die Hörgewohnheiten. Mich nervt's. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich mag es nicht. Und zu einer Band wie Sodom passt es auch nicht. Deswegen habe ich auch selbst die wenigen Spielereien, die auf Get What You Deserve zum Beispiel im Original zu hören waren, auch weggelassen. Also da ist kein Riesenhall auf dem Gesang und die Wale bei Tribute to Moby Dick sind weg. Der Bauernhof, die Tiere auf Gomorra sind weg. Der verzerrte Gesang auf Sodomeist ist weg. Einfach nur drei unfreundliche Typen, die reinkommen, sich ans Gerät machen und dich eine Dreiviertelstunde lang akustisch verprügeln. So soll das rüberkommen. Tom spuckt dir ins Gesicht, die Gitarre brät, der Bass brummt und die Drums ballern. Das ist so mein Ansatz. Das könnte man vielleicht audiophiler gestalten sozusagen und vielleicht auch messbar besser, aber bestimmt nicht richtiger. Denn es existieren leider nur noch zwei Menschen auf der Welt, die damals dabei waren, in the room. Und das sind Tom und ich. Und Tom ist jetzt nicht so der, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ich aber schon. Mit Produktion und Mischen und den ganzen, einer klanglichen Vision. Und so gehe ich da dran. Ganz, ganz plakativ. Was gefällt mir? Wie höre ich das? Wie möchte ich das machen? Und ich habe, als wir die Bänder digitalisiert haben, wo man ja schon von einem Wunder sprechen kann, denn aus meiner Ära mit Sodom gibt's alle Multitrack-Tapes. So viel ist weg, aber von unserer gemeinsamen Zeit ist alles da. Also konnte ich in alle Spuren eintauschen, habe erstmal Wochen damit verbracht, zu hören, was wir da eigentlich gemacht haben. Und dann eine klangliche Vision zu entwickeln für mich, wo es hingehen soll. Und dann bin ich ganz schnell, weil es einfach meine Vorliebe ist, auch bei ganz nackt mischen. Also ich sitze nicht nackt am Pult sozusagen, sondern ich mache die Band nackt. Und das finde ich super. Es gibt ja wirklich nur eine Gitarre bei Get What You Deserve. Ich habe nichts gedoppelt. Wenn ich ein Solo spiele, eins der wenigen, fehlt die Rhythmusgitarre. Der Bass braucht bei Sodom sehr viel Platz. Den soll er auch haben. Und die Gitarre muss sich da die Lücken suchen. Das war beim Originalmix ein bisschen unterrepräsentiert, was wir damals so wollten. Aber ich fand, jetzt konnte die Gitarre mal ein bisschen mehr scheinen, dass man die Riffs ein bisschen besser hört. Ich glaube, die Leute freuen sich da auch drüber. Und es klingt einfach roh, ungeschliffen, aber trotzdem gut. Frage 3. Du warst von 1991 bis 1994 Teil der Band. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Welche Höhe und Tiefpunkte fallen dir ein? Und gibt es besondere Anekdoten, an die du besonders gern zurückdenkst? Gerne auch auf die irren Fotoshootings eingehen. Also wenn man bedenkt, dass ich netto wirklich nicht einmal 3 Jahre in Sodom war, ist es bemerkenswert, was wir damals alles gemacht haben. Also in den von Ende 91 bis Mitte 94 haben wir 2 Studioalben gemacht, eine EP, ein Doppel-Live-Album, ein VHS-Kaufvideo, live in der Zechikal. Und wir waren auf Tour, mehrfach, 2 eigene Europa-Tourneen. Wir waren mit Motorhead auf Tour, die Christmas Metal Meetings Tour 93, Motorhead, Creator, Sodom, Entombed plus Skew, Siskin und Depressive Age. Und haben ein paar Festivals gespielt. Die Festivalszene gab es ja damals noch gar nicht so. Und das war aus heutiger Sicht wie ein Rausch, obwohl man damals gefühlt viel mehr Zeit hatte für alles. Also heute ein Wimpernschlag, ein Jahr ist um. Bands bringen alle 5 bis 10 Jahre ein Album raus. Und wie gerade schon gesagt, wir haben da eine ganz andere Frequenz an den Tag gelegt. Das war aber auch damals irgendwie normal für Bands. Da ist man ja einmal auf Tour gegangen, 4 Wochen, das war's. Dann waren wir noch in Japan 2 Wochen, Ende 92. Und die Japan-Tour ist eine meiner absoluten Lieblingserinnerungen. Also man muss ja dazu sagen, ich bin ja im letzten Schuljahr während der für mich 15. Klasse bei Sodom eingestiegen. Also noch vor Halbjahreswechsel 1991 war ich Sodom-Gitarrist. Hab dann Abi noch gemacht während Sodom. Und als wir Tapping the Vein aufgenommen haben, also geschrieben habe ich, haben wir es dann, während ich morgens in der Schule war. Und dann hatte ich witzigerweise die Metal Hammer Connection. Wir hatten im Juli, glaube ich, im Juli 92 tagsüber Fotosession für die Metal Hammer Cover Story. Und am selben Abend, am Abend desselben Tages, hatte ich abends Abiball mit meinen Eltern hier im Ballsaal im Hotel Handelshof in Mülheim an der Ruhr. Und das war so die Dualität, die ich damals gelebt habe. Erst Schüler, obwohl mich das überhaupt nicht interessiert hat, aber ich habe dann irgendwie Abi noch gemacht, weil dann vorher war mir alles egal, aber dann war ich ja schon mal so, dann dachte ich, ach, jetzt kann ich auch noch Abi machen, das ist irgendwie ganz cool. Habe ich natürlich nie wieder gebraucht, aber das war so die Zeit. Und als wir Tapping the Vein aufgenommen haben, Mai bis Juni 92, da habe ich dann aus dem Studio meine Lehrerin angerufen und nach meinen Abi-Ergebnissen gefragt. Ich glaube, das Zeugnis haben sie mir dann, das gab es an meinem Abi bald. Aber es war ein bisschen krass und das konnte ich auch in der Schule niemandem erzählen. Also, die haben es gar nicht verstanden. Die dachten, ich lande als Penner unter der Brücke, weil ich gesagt habe, ich war jetzt Profimusiker. Ich wollte ja nie was anderes. Also, ich habe ja in der Schule wirklich nur geparkt. Und deswegen war dann das Jahr 92, das Jahr, in dem ich A, Abitur gemacht habe und B, Metal Material Story Album in den Dirk Studios aufgenommen. Das Album geht in die deutschen Albumcharts. Wir gehen auf Europa-Tour und wir gehen auf Japan-Tour. Das war mein Jahr 1992. Dann ging es ja 93 weiter. Atomic Steif kommt in die Band, der jetzt leider auch letztes Jahr tragisch verstorben ist. Also alle Drummer, mit denen ich bei Sodom aktiv gespielt habe, sind mittlerweile tot. Das ist unglaublich. Und dann waren wir Ende 93 eben auf besagter Christmas Metal Meetings Tour mit Motorhead. Und das war natürlich ein Dream come true, weil Motorhead war damals schon eine alte Band. Lemmy ist auf der Tour 50 gewonnen. Das war für uns ein ungreifbares Konzept. Also ich werde dieses Jahr 55, bin dann also 5 Jahre älter als Lemmy damals auf der Tour. Das ist alles nicht mehr zu begreifen. Auf der Christmas Metal Meetings Tour war ich 22. Da war jemand, der 30 war. Tom war 30 oder wurde dann 30. Das war alt, ja. Und ich fühle mich heute gar nicht alt. Also es hat sich alles total verschoben. Aber die Tour mit Motorhead war natürlich Riesenfans und sind jeden Abend auch in den Pit gegangen und hatten Spaß, die Band zu sehen. Ich hatte eine kleine Privataudienz bei Lemmy, habe mir ein Konzertposter von der Show in Düsseldorf signieren lassen. Das hängt nach wie vor hier bei mir im Haus. Gibt leider kein Foto davon. Man hat ja damals nicht immer ein Fotoapparat dabei gehabt. Ich hatte aber eine Videokamera dabei. Und deswegen gibt es dieses ganze geile Material, was ich jetzt auch in den Videoclips verballert habe. Unter anderem von der Christmas Meetings Tour und eben auch die Fotosessions zu Get What You Deserve, aber bitte mit Sahne, die ja hochgradig bizarr waren. Also, aber bitte mit Sahne, mit dem echten Schweinekopf, den wir natürlich nicht extra haben absäbeln lassen, sondern das war so ein Schlachthofrest, genau wie den Beutel mit Schweineaugen, mit denen die Kinder dann gespielt haben. Und dem armen Schwein mussten wir ja noch den Kiefer brechen, damit die Handgranate ins Maul passt. Also Sätze, die man jetzt so leicht sagt, das war auch damals alles irgendwie lustig. Auf die Idee käme ich heute nicht mehr, das so zu machen, aber war halt so. Und das war halt auch Fotokunst. René Bonsink, auch leider verstorben, der Fotograf, war ein absolut Wahnsinniger und passte so genau in diese unfassbar kreative Hochphase, in der wir damals uns befanden. Und das haben wir natürlich mit Get What You Deserve dann auf die Spitze getrieben und haben ein Hotelzimmer in Düsseldorf wirklich in diesen Tatort verwandelt, das Girl an die Heizung gefesselt, den Typen erschossen aufs Bett gelegt und das ganze Hotelzimmer mit Hinweisen auf die Songtexte von Jeopardy Reserve drapiert. Und wir waren ja die ganze Zeit dabei. Da sind ja meine Videoaufnahmen auch zu sehen im Jabba the Hutt-Video aktuell. Und wir hatten Spaß. Es war einfach super kreativ und ein bisschen anders. Also wir wollten ja auch schon so ein bisschen anders sein. Solom war immer ein Schmuddelkind. Soll es auch sein. Und dem haben wir auch visuell, ästhetisch Rechnung getragen. Frage 4. Wie involviert war Tom Angel Ripper in den Prozess und wie würdest du eure heutige Beziehung beschreiben? Also als Tom mich 1994 entsorgt hat, da erstens war ich dann natürlich schockiert, traurig und was ich dann noch nicht wusste, für Jahrzehnte traumatisiert. Das ist aber alles mittlerweile längst abgearbeitet und geheilt. Ich bin danach damals wirklich jahrelang an Tom großlos vorbeigegangen, wenn man irgendwo mal zusammen aufgetaucht ist. Aber im Jahre 2000 hat sich das schon wieder geändert. Da mussten wir miteinander sprechen. Da ging es dann um Geld und das hat sich alles super easy geklärt. Ich habe ja 2003 schon mal einen Onkel-Tom-Song produziert. Dann habe ich 2006 ein Sodom-Album mitproduziert und auch mit Tom eng gearbeitet, den Gesang miterfunden für das selbstbetitelte Sodom-Album. Ich habe 2010 ein Onkel-Tom-Album produziert, die Nunc est Bibendum, und immer auch mal wieder mit Sodom gespielt in Wacken 2007. Und wir haben halt diese Dynamik und diese Chemie, die ist überhaupt nicht zu erklären. Wir sind so unterschiedlich, aber gucken, was Sodom angeht, ganz oft in dieselbe Richtung und haben da die gleiche Vorstellung, wie eine Band, wie Sodom klingen kann, sollte. Auf der Bühne harmonieren wir unabgesprochen, weil Sodom, ich war ja Ende 2024 nochmal mit auf Tour, hatte Tom mich freundlicherweise eingeladen. Das haben wir dann auch als Trio gemacht. Wir haben 5 Songs Tapping the Vein Block im Sodom-Set gespielt, zu dritt mit Tony an den Drums, Tom und ich. Für mich muss Sodom ein Trio sein und wir funktionieren da einfach. Bei Tom bin ich gerne Sidekick und schließe da die wenigen Lücken, die der Bass noch lässt. Und wir haben einfach diese gute Chemie und diese nichts erklärbare Dynamik. Aber sie funktioniert. Und das ist super und deswegen können wir jetzt auch an den Re-Releases so schön zusammenarbeiten. Tom lässt mir da wirklich viel freie Hand und wenn wir zusammen Sachen machen, dann ist das immer nett und freundschaftlich, wenn ich zu ihm fahre, um Sachen zu scannen oder Sachen zu besprechen. Dann bringe ich Kuchen mit und wir sitzen erstmal ein bisschen auf der Terrasse, wenn es warm ist und reden gar nicht so viel über früher, sondern so über heute und über die Arbeit. Und ich kenne natürlich auch seine Familie seit 100 Jahren, also seine Tochter, als die geboren wurde, war ich in der Band, die habe ich als Baby im Krankenhaus auf dem Arm gehabt. Und die treffe ich heute als tolle Frau über 30 und freue mich, wenn ich die sehe. Und so ist das eben einfach. Ja, Tom kennt meine Mutter seit damals und wenn die heute sich treffen, meine Mutter lade ich ja auch dann immer zu den Konzerten noch ein, dann springt der Tom auf, um sie zu begrüßen. Das ist einfach dann schön. Man kriegt ja solche Verbindungen heutzutage gar nicht mehr hergestellt, wenn die nicht aus der Zeit so alt hergebracht sind, aus der alten Zeit, wo alles noch ein bisschen persönlicher, intensiver war. Ohne Social Media, da hat man die Leute irgendwie noch ja, anders kennengelernt. Man war irgendwie anders verbunden. Und jetzt sterben ja auch immer mehr Leute, leider. Und wir sind noch da und hab so das Gefühl, dass man da schon irgendwie auch ein bisschen merkt, was man aneinander hat und auch schätzt und auch wertschätzt und auch kultiviert. Also wir sind fast im täglichen Austausch und das ist gut und richtig. Und Tom hat auch ein großes Archiv, nicht so viel wie ich, aber wir schmeißen halt alles zusammen und er ist natürlich sehr involviert. Also Tom war bei den grafischen Sachen, das ist ihm super, super wichtig und da ist er wirklich hands-on, dass das Buch in der Box aussieht, wie es aussieht. Und da hat er einen guten, ist er sehr geschmackssicher, hat einen guten Geschmack und gute Ideen und die besprechen wir dann zusammen und das, also wie gesagt, wir funktionieren einfach gut zusammen. Frage 5. Warum lohnt sich die Anschaffung der Re-Releases für Sodom-Fans, die Originale besitzen? Das Original ist das Original. Die Originalpressung von einem Album ist immer das Ding. Und deswegen ist es so wichtig, das habe ich von Anfang an auch intern, auch mit dem Label kommuniziert, dass man es über die Musik hinaus erzählt, so ein Boxset. Weil die Musik ist ja nicht geheim. Die ist ja jetzt nicht lange verschollen in irgendeiner Höhle oder lag ja nicht unterm Stein und wird zufällig gefunden. Die Musik gibt's. Und deswegen muss man, um das Bild zu vervollständigen, andere Dinge erzählen. Deswegen mache ich auch diese ganzen Interviews mit den damals Beteiligten, mit Wolfgang Stach, dem Originalproduzenten, oder Joe Heim, dem Kameramann vom Silence is Consent Video. Oder in der Box ist ein Interview mit Andreas Marshall, dem legendären Cover-Artist und die Remixe, dass man etwas über die Originale hinaus erzählt, um die Sache für Fans interessant, schön, lesenshörenswert zu machen. Und ich meine jetzt gar nicht kaufenswert in dem Sinne. Es ist natürlich schön, wenn das viel verkauft wird und gut läuft, aber das Package muss erstmal gut sein. Und je intensiver man sich damit beschäftigt und je tiefer man gräbt, desto mehr Ideen kriegt man, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, was dieses Album zum Beispiel wirklich ausmacht. Und das ist natürlich ein Trip für mich zum Beispiel, so weit zurückzugehen ins eigene Leben. Da war ich ja aus heutiger Sicht eigentlich noch ein Blach, ein Kind, ein Jugendlicher mit 22. Also auch Get What You Deserve geschrieben, da war ich 22. Ein paar Wochen nach meinem 23. Geburtstag bin ich aber Sodom rausgeflogen. Und wenn man sich heute vorstellt, wie jung das ist, ist das natürlich jetzt als Anfang mit 50er ein wahnsinniger Trip, zurückzugehen und da einzutauchen. Ich bin natürlich immer noch irgendwo derselbe, hab mich gut gehalten, aber auch entwickelt. Aber all diese Facetten meiner Persönlichkeit von damals, die sind alle noch da, und die jetzt dann mal so ungefiltert oder so komprimiert in dieser Zeitkapsel zu sehen und zu hören, wer man da war, das ist total super. Und das muss man aufs ganze Album übertragen. Wer war Sodom zu dieser Zeit? Was war die Band da? Und um das Bild komplett zu erzählen, muss man so ein schönes Ding machen, so ein schönes Boxset, und das mit ganz viel Liebe gestalten. Da haben wir mit BMG einen Top-Partner. Also ich bin jetzt kein Riesenfan von Plattenfirmen, aus Gründen, aus jahrzehntelang gemachter Erfahrung, aber die Arbeit mit der BMG an diesen Dingern ist ein einziger Traum. Die wissen, wie es geht, die verstehen das, die haben Bock, die haben Ideen, und die haben die Power, es umzusetzen. Also die Get What You Deserve Box, die ist noch mal geiler als das Tapping the Rain Package. Voller als voll, dicker als dick und mit sehr, sehr viel Liebe und Hingabe zum Produkt gemacht. Weil, das ist uns auch wichtig, die Leute werden so abgekocht mit 1000 Vinylfarben von der einen und derselben Platte. Das machen wir alles nicht bei diesen Re-Releases. Da gibt es verschiedene Konfigurationen, aber nicht noch eine exklusive, was weiß ich, Amazon Edition oder so. Das machen wir nicht. Wir hauen auch alles digital raus. Also wir halten auch nichts zurück, außer den DVD-Content. Das geht halt nicht anders als auf der DVD, nur in der Box. Aber alles andere gibt's auch digital für jemanden, der jetzt vielleicht nicht die Kohle hat, um sich die Box zu kaufen. Verstehen wir natürlich. Der oder die soll aber nicht bestraft werden, indem sie dann die Musik nicht hören können. Also ich will nur sagen, wenn man das Original mochte, wird man die Neuauflage oder das Deluxe-Box-Set lieben. Und wenn man das Original nicht mochte, wird man vielleicht, hoffentlich gerne über die Wiederveröffentlichung einen neuen Zugang dazu finden und vielleicht eine neue Liebe dazu entdecken oder aufbauen oder kultivieren, was mich sehr freuen würde. Wir sind jedenfalls total dankbar für die Liebe und das ganze Feedback, was da kommt, und könnten nicht zufriedener und glücklicher sein, was diesen ganzen Prozess und all das angeht, was daraus entstanden ist bei den Leuten. Also die Menschen kommen auf mich zu und bedanken sich dafür, dass wir ihnen ihre Jugend zurückgeben. Mit teilweise wirklich wahr Tränen erstickter Stimme und zitternden Händen. Und dann kann ich nur sagen, alles richtig gemacht.
Das war Andy Brings über die Neuauflage von Sodoms Get What You Deserve, die am heutigen Freitag in den Plattenläden steht. Holt euch das gute Stück oder nehmt an unserer Verlosung teil. Die Gründe dafür habt ihr ja eben selbst gehört. Und du packst bestimmt auch mindestens einen Song vom Album in unsere Podcast-Playlist, oder?
Na, mit Sicherheit.
Sehr schön. Dann wagen wir noch einen Ausblick auf die nächste Woche.
Genau, am 6.3. geht es bereits weiter. Da veröffentlichen H-Blocks ihr neues Album Filling the Blanks. H-Blocks kenne ich auch noch aus meiner Jugend und finde es fantastisch, dass sie wieder da sind und auch mit so einem coolen neuen Album wieder da sind.
Yay!
Und ja, nächste Woche hören wir also die Künstler selbst über das neue Werk sprechen. Verpasst es nicht, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert, wo ihr könnt, hört nächste Woche wieder rein. Und dann haben wir für euch, Maximum Metal ist ja fast falsch bei den H-Blocks.
Trotzdem.
Und dann haben wir für euch Maximum Crossover.
Wiederhören.